Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es soll ein geruhsamer Angelurlaub an einem See in Erbach bei Ulm werden. Doch statt auf dicke Fische stößt ein älteres Ehepaar dort auf eine Wasserleiche. Ein 19-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen wurde brutal erschlagen und im See versenkt. Alles andere ist zunächst völlig unklar. Wer sind die Täter? Warum war der junge Albaner überhaupt in der Ulmer Region? Und was war das Motiv für den brutalen Mord? Die Ermittler müssen alle Register ziehen, um der Lösung des Falls näher zu kommen, und geraten auf die Spur einer archaischen Tradition von Blutrache zwischen zwei verfeindeten albanischen Familien. Wie das Puzzle zusammenpasst, welche Fehler die Täter machten und warum eine DNA-Probe von einem Baum zur Lösung so wichtig war, das berichtet uns heute der Chefermittler dieses Falls persönlich. Sie hören nämlich Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast ist heute der leitende Oberstaatsanwalt Christoph Lehr von der Staatsanwaltschaft Ulm. Herr Lehr, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Herr Müller, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein interessantes und spannendes Gespräch.
Ja, sagen wir mal flapsig, Herr Lehr, Sie sind der Mann in Ulm, mit dem man normalerweise möglichst wenig zu tun haben möchte. Also heute natürlich eine Ausnahme. Wenn der Chefankläger dienstlich bei mir morgens klingelt, dann ist meistens keine so gute Nachricht dabei, vermutlich. Können Sie den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären, was sind die Aufgaben eines leitenden Oberstaatsanwalts überhaupt?
Also Herr Müller, ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht. Und wer nichts verbrochen hat, der braucht auch nichts zu befürchten. Zu Ihrer Frage. Also zunächst einmal bin ich normaler Staatsanwalt. Das heißt, ich vertrete die Interessen des Staates, also die Belange der Allgemeinheit bei der Strafverfolgung. Meine Staatsanwaltskollegen und ich vertreten den Staat bei der Strafverfolgung. Also wenn Sie so möchten, wir sind die Anwälte des Staates. Das hat in folgendem seinen Grund. In jedem modernen Staat beansprucht der Staat für sich das Gewaltmonopol. Das heißt, er verbietet und bestraft es gegebenenfalls auch, wenn Bürger Selbstjustiz untereinander verüben. Deswegen muss aber der Staat anstelle der Bürger die Strafverfolgung übernehmen, also Recht schaffen und für Gerechtigkeit sorgen. Und weil der Staat immer durch Menschen handelt, bedient er sich dazu der Staatsanwaltschaften. Wenn also eine Straftat geschieht, übernehmen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht die Bürger selbst die Ermittlungen, das heißt die Aufklärung der Tat und gegebenenfalls auch die Ahndung vor Gericht.
Wenn ich da einmal dazwischen grätschen darf, deswegen heißt dann auch im Namen des Volkes am Ende beim Urteil, und auf Selbstjustiz kommen wir ja auch noch heute in dem Thema. Und das war jetzt auch die ganz grundsätzliche Erklärung. Was ist denn jetzt Ihre Rolle als leitender Oberstaatsanwalt?
Also die Bezeichnung leitender Oberstaatsanwalt bezeichnet einfach den Behördenleiter, den Chef einer Staatsanwaltschaft. Denn ich bin nicht nur Staatsanwalt, sondern auch Chef von über 90 Mitarbeitern, davon 24 Staats- und Amtsanwälte. Wir haben auch viele Teilzeitkräfte. Unsere Frauenquote ist etwa 50%. Als Behördenleiter habe ich viel mit Organisationen, Personalangelegenheiten und Kontakt zu Gerichten, zu anderen Behörden, Ministerien und so weiter zu tun. Und Sie können sich vorstellen, als Staatsanwälte können wir es nicht allen recht machen. Wird ein Verfahren eingestellt, beschwert sich der Anzeigerstatter, wird angeklagt, beschwert sich der Angeklagte. Und weil wir aber nicht allen recht machen können, und daraus schöpfen wir im Übrigen unsere innere Freiheit und Unabhängigkeit, deshalb wenden sich gelegentlich auch Bürger an mich und beschweren sich. Also Sie sehen ein breit gefächertes Spektrum an Aufgaben.
Ja, so viel zur Einführung. Wir werden das sicher im Laufe des Podcasts immer wieder auch drauf zu sprechen kommen und auch den einen oder anderen Einschub machen. Insgesamt wollen wir ja heute ein bisschen hinter die Kulissen der Polizei und Justizbehörden blicken. Also ein bisschen Staatsbürgerkunde noch parallel zu unserem heutigen Fall, der aber spannend genug ist. Als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass wir die Folge machen wollen mit Ihnen, haben Sie ja diesen Fall uns vorgeschlagen. Haben Sie sich ja was dabei gedacht? Warum gerade der?
Wissen Sie, Herr Müller, im Lauf meiner über 35-jährigen Tätigkeit als Staatsanwalt habe ich viele schreckliche, aber auch spannende Fälle erlebt. Der Blutrachemord am Erbacher See war einer der letzten, den ich noch als Behördenleiter schon während der Ermittlungen begleitet habe. Und es war der letzte große Fall, in dem ich dann auch selbst die Anklage vor dem Schwurgericht vertreten habe. Und es ist auch gerade, wenn wir über das Thema Selbstjustiz sprechen, ein besonders tragischer, dramatischer Fall und deshalb auch ein sehr interessanter Fall aus meiner Sicht. Kurz zur Erläuterung noch. Die eigentlichen Ermittlungen hat mein damaliger Kollege, der Oberstaatsanwalt Feil, geführt. Als Behördenleiter habe ich gar nicht mehr die Zeit, große und aufwendige Ermittlungsverfahren selbst zu führen, sondern überlasse diese meinen erfahrenen Kollegen. Und die können das mindestens genauso gut. Dass ich dann die Anklage trotzdem vor dem Schwurgericht selbst vertreten habe, liegt ganz einfach daran, dass der Kollege Feil kurz vor Prozessbeginn die Leitung eines Amtsgerichts übernommen hatte. Ich stand also plötzlich ohne sachkundigen Dezernenten da. Und in der Not muss eben der Chef selbst dran. Das Studium der weit über 50 Leitsordner hat mich dann aber doch einige Wochenenden gekostet.
Ja, im Zweifel muss der Chef selbst dran. Das gilt bei uns wie bei der Staatsanwaltschaft. Und jetzt geht's auch gleich los.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Das ist heute ein Fall, bei dem wir narrativ ja durchaus so ein bisschen so einsteigen können wie beim klassischen Tatort-Krimi, wenn auch der Regisseur eingeblendet wird und aber schon die erste Szene läuft, ist ja häufig auch schon, dass es mit einem Leichenfund losgeht, irgendwo in der Botanik, da sperren dann Streifenpolizisten den Tatort ab, die Kripo kommt mit dem Kaffeebecher aus dem Auto und guckt die Leiche an, die Spurensicherung ist schon da und macht irgendwelche Sprüche. Die Zeugen stehen betreten hinterm Absperrband. Unser Fall beginnt ja ganz ähnlich. Aber die ersten, die diese Wasserleiche finden, sind aber Urlauber, die eigentlich zum Angeln an den See wollen. Und dann kommt es aber anders.
So ist es. Es war ein sonniger Maitag, ziemlich genau heute vor 8 Jahren, als ein Angler am sogenannten Heimsee bei Erbach, Sie müssen sich das als großes Gebiet vorstellen, wo viele Baggerseen nebeneinander sind, also an diesem Heimsee, hat er etwas treiben gesehen an der Wasseroberfläche. Es war ein in olivgrüne Plane eingewickeltes großes Paket. Zunächst hat er versucht, mit seiner Angel dieses Paket an Land zu ziehen, aber weil es von der Art und Form her doch wie ein Sarkophag aussah, kam es ihm dann irgendwie doch mulmig vor und er hat dann völlig zu Recht die Polizei gerufen.
Ja, wir sind da am 22. Mai 2017, das ist der Leichenfund. Und das ist ja auch der Moment, mit dem dann für die Ermittler alles beginnt und der Fall, wenn man so will, wie so ein weißes Blatt vor uns liegt. Das ist vermutlich eher selten, dass man so wenig weiß ganz am Anfang und nur eine Leiche hat und dann alles andere erstmal recherchieren muss. Und die ganze Ermittlungsmaschinerie kommt dann in Gang, vom Spurensicherer bis zum Taucher und den Leichenspürhunden. Nehmen Sie uns vielleicht mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wie läuft das jetzt in diesem Moment ab, auf dieser Erbacher Seenplatte?
Herr Müller, Sie kennen das vielleicht aus Ihrer Praxis. Also wir stehen vor einem leeren Platz, so wie Sie jeden Morgen vor einer leeren Zeitung stehen und die füllen müssen. Also genauso war es dann im Prinzip auch. Zunächst kam eine Streife der Schutzpolizei vor Ort. Die zog zusammen mit der Wasserrettung dann dieses Paket an Land. Und der Streifenbeamte hat dann mit seinem Taschenmesser in das Paket reingeschnitten. Er hat dann aber sehr schnell eine Jeanshose dort festgestellt, hat dann abgebrochen und die Mordkommission unterrichtet. Beim Öffnen der Folie kam dann ein Toter und ein schwerer Betonsturz mit etwa 22 Kilogramm Gewicht zum Vorschein.
Betonsturz ist was, die Säule oder was ist das genau?
Betonsturz ist praktisch aus statischen Gründen eine schwere Betonquader, wenn Sie so möchten, der über Fenstern eingebracht wird, damit dann praktisch das Mauerwerk über ein Fenster nicht einstürzt. Sie werden fertig konfektioniert, gibt es in allen möglichen Größen, je nach Fenstergröße, also so ein Betonteil, wenn Sie so möchten. Aber ein massives Betonteil, 22 Kilo, das ist wirklich eine Nummer, das ist richtig schwer. wichtig, wenn Sie sowas dann haben, wenn Sie also an einen Tatort kommen und da ein Verbrechen vermuten oder hier liegt sogar auf der Hand, dass ein Verbrechen verübt wurde, ist, dass man dann besonders spurenschonend und vorsichtig vorgeht. Deshalb hat die Mordkommission dann auch die Profis dabei gezogen, nämlich die Mordkommission hat die Kriminaltechnik hinzugezogen, die hat alles gesichert und dokumentiert. Und dann müssen Sie sich so vorstellen, das ist nicht so, dass man dann möglichst schnell wie an Weihnachten so ein Paket auspackt, sondern dass man dann eben sehr, sehr vorsichtig vorgeht, jeden Schritt dokumentiert, fotografiert, Spuren sichert, Watteabriebe macht, damit man später dann auch DNA-Proben sichern kann, Daktyloskopie macht, also Fingerabdrücke sichert und so weiter. Und dabei haben wir dann unter anderem auch dieses Eichenblatt, das Sie eingangs angesprochen haben, gefunden.
Ja, das wird noch wichtig.
Wir wurden dann am selben Tag auch alarmiert seitens der Staatsanwaltschaft. Ich habe die Ermittlungen dann meinem erfahrensten Kollegen, nämlich dem Oberstaatsanwalt Feil, übergeben. Und der hat dann auch sofort Kontakt mit der Mordkommission aufgenommen. Die Mordkommission hat dann die Bezeichnung, hat eine Sonderkommission gegründet und die hat die Bezeichnung C dann bekommen.
Die Leiche war ja, wie sich später herausstellt, längere Zeit unter Wasser und schon ja, als Wasserleiche schwer verunstaltet. Ich habe gelesen, man wusste gar nicht, ist es eine männliche Person oder eine weibliche Person anfangs. Dann wurde sie aber doch recht schnell identifiziert. Damals haben sie es nicht verraten, wie genau es gelang. Können Sie es heute sagen? Und wer war denn das Opfer?
Ja, das ist sehr schnell beantwortet. Der Tote war vollständig bekleidet und er trug eine Versichertenkarte seiner Krankenversicherung mit seinem Klarnamen bei sich. Und eine Abfrage dann über die polizeilichen Meldesysteme führte sehr schnell zu einem Vermisstenfall in Steinfurt. Steinfurt ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, nördlich von Münster. Und da haben wir dann herausgefunden, dass Scheu M., das war ein junger Mann, gerade 19 Jahre alt geworden, in Albanien ist er geboren, in Griechenland aufgewachsen und seit 2015 war er zusammen mit seiner Mutter und einem jüngeren Bruder als Asylbewerber in Deutschland. Der Vater war verstorben und da haben wir dann sehr schnell auch erfahren, er ist 2000 in Albanien erschossen worden. Also das hat uns natürlich schon mal hellhörig gemacht. Das mit der Versichertenkarte bei der Leiche war übrigens schon mal sehr spannend. Wieso lässt jemand eine Leiche verschwinden, versenkt sie in einem durch Schwemmstoffe milchig trüben See, beschwert sie mit einem schweren Betonsturz und lässt trotzdem dessen Ausweis mit Klarnamen zurück? Und das hat sich uns sehr schnell aufgedrängt. Ganz offensichtlich rechnete er, oder waren es vielleicht auch mehrere, nicht damit, dass die Leiche jemals wieder auftaucht. Da hatten sie sich allerdings offensichtlich ganz gründlich getäuscht.
Ja, die ersten Puzzlestücke haben wir jetzt quasi in der Hand. Wie gehen die Ermittlungen nun weiter? Wenn ich es richtig rekonstruiere, setzt sich ja so dieses Puzzle langsam zusammen und aus Indizien ergibt sich dann irgendwann eine Spur, die dann auch ganz schön heiß ist. Und am Anfang suchen sie nach einem Angelhaken.
Ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Also die großen Fragen bei Kapitalverbrechen, wie beim Tatort, sind eigentlich immer die gleichen. Was ist geschehen? Wer war es? Und warum ist es geschehen? Zunächst aber beginnt alles immer sehr, sehr kleinteilig. Wir sammeln Spuren, sammeln Fakten, die in Zusammenhang mit dem Verbrechen stehen könnten. Da ist dann eingeschaltet die Kriminaltechnik, die ich bereits vorher erwähnt hatte. Die Polizei führt zahlreiche Vernehmungen durch. Sie sichert Spuren, digitale Spuren, DNA-Spuren, daktyloskopische Spuren. Sie fragt bei Arbeitgebern, sie fragt bei Fluggesellschaften nach und so weiter und so fort. Und dann haben wir einen riesen Puzzle an einzelnen Fakten, die wir dann sortieren und die wir versuchen, zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Dabei stellen wir dann auch immer wieder Arbeitshypothesen aus, nämlich die Frage, wie könnte es gewesen sein, überprüfen die immer wieder, verwerfen sie gegebenenfalls und stellen neue auf, bis die vielen kleinen Puzzleteile ein schlüssiges Bild ergeben. Ach ja, und eins dieser Puzzleteile war der Angelhaken an der Folie, in der die Leiche eingewickelt war. Eigentlich spielte der Angelhaken dann auch später gar keine Rolle mehr, weil wohl ein anderer Angler beim Angelvorgang den in der Leiche einfach verhakt hatte und dann abgerissen hatte. Also es war eine Trugspur, die wir wie viele andere Spuren dann aussortiert haben.
Wir gleichen ja die Realität so ein bisschen mit dem Tatort ab, hin und wieder. Da kennt man ja von der Soko, die da irgendwie Kaffee-Junkies überall rumhängen und da haben die immer so eine große Tafel, wo sie mit Nadeln, die Fotos von den Opfern und den Verdächtigen und so da irgendwie hinkleben und irgendwelche anderen Spuren und was weiß ich. Gibt es dieses Board wirklich oder ist es Fantasie?
Das gibt es in der Tat. Also die SOKA hat ein Lagezentrum, einen großen Raum, wo dann bis zu 30, 40, manchmal 50 Beamte drin sind. Jeder hat bestimmte Aufgaben und es ist Aufgabe des Leiters der Sonderkommission, dann die Aufgaben zu verteilen und das Ganze in eine bestimmte Richtung zu lenken. Da gibt es diese großen Boards. Inzwischen arbeiten wir aber natürlich auch digital und ich hätte es Ihnen mitbringen können. Ich habe ein Posterblatt, das ist vielleicht DIN A0 oder also riesengroß, wo nur einzelne Verbindungsdaten drauf sind. Wer hat wann mit wem telefoniert? Und das war ein ganz wesentlicher Teil der Ermittlungen und des Tatnachweises, den wir führen wollten. Also die gibt es in der Tat, ja, und die sind auch sehr plastisch. Die brauchen wir auch, damit wir dann uns auch optisch, visuell ein Bild vom Geschehen machen können und diese vielen kleinen Puzzlestücke dann auch visuell sortieren können.
Wieder was gelernt. Wir gucken mal kurz auf die Timeline. Also die Leiche wird ja am 22. Mai gefunden. Am 14. Juni gibt es dann diesen Öffentlichkeitsaufruf, Hinweise zu diesem Blinker, zu diesem Angelhaken zu geben. Und dann hören wir länger nichts mehr. Es kommt aber 6 Wochen später schon zu einer Festnahme am 26. Juli. Ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Göppingen wird wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Das geht, muss man also sagen, schon recht fix, dass sich Ihre Schlinge da zuzieht. Vielleicht können Sie einmal skizzieren, was führt jetzt die Ermittler in diesem Puzzle, in dieser SOKO auf die Spur des Mannes? Die Beweislage ist ja anfangs doch eher dürftig.
Also am Anfang des Falls hatten wir viele Fragen und wenig Antworten. Und eine der Fragen zu Beginn, die wir uns gestellt haben, war, was hat ein junger Mann aus Nordrhein-Westfalen in Erbach mitten in einem idyllischen Seegebiet zu suchen? Wir haben die Familie befragt, die sich das aber auch nicht erklären konnte. Wir erfuhren dann aber später, dass die Familie entfernte Verwandtschaft in Eislingen bei Göppingen hatte. Also eine erste Verbindung von Norddeutschland nach Süddeutschland. Und siehe da, weitere Ermittlungen ergaben, der See direkt neben dem Heimsee, also nämlich der Rösslesee, der war an einen Angelverein aus Eislingen verpachtet. Und einer aus dem Verwandtenkreis des Tatopfers war Angler. Also schon eine erste Spur, aber die Frage war natürlich, war sie auch heiß? Sie wurde heißer, als wir dann unabhängig von dem, was ich Ihnen gerade geschildert habe, aus einem Gefängnis in Albanien heraus einen Hinweis genau auf diesen Angler bekamen. Das kam uns zunächst sehr komisch vor. Telefonat aus dem Gefängnis heraus, aus Albanien, kann da jeder telefonieren, wie er will? Und woher will denn der wissen, wer der Mörder in Deutschland ist? Für einen Haftbefehl gegen den Angler hat das alles natürlich bei weitem nicht gereicht, aber für weitere Abklärungen allemal. Wir haben dann nicht offene, also verdeckte Abklärungen durchgeführt und versucht, den Angler im Geheimen zu durchleuchten. Das heißt Umfeldermittlungen, Finanzermittlungen, Ausländerakte eingesehen, mit wem hat er telefoniert, wann hat er gearbeitet, wohin ist er gefahren, wohin ist er geflogen und so weiter und so fort.
Also unser 46-Jähriger, um ihn zieht sich die Schlinge zu, bis hin zur Verhaftung. Nach allem, was wir jetzt heute wissen, wie ist die Tat denn genau abgelaufen und was hat er da für eine Rolle gespielt?
Also die Kriminalpolizei hat sehr, sehr aufwendige Ermittlungen geführt. Ich habe sie bereits eingangs erwähnt. Letztlich haben die 50 Leitsordner gefüllt. In Kurzfassung ergab sich dann nach Ende der Ermittlungen folgendes Geschehen. Die Familie von Scheu flüchtete, ich habe es gesagt, 2015 nach Deutschland. In Steinfurt tauchte dann im April 2016, also kurze Zeit später, ein Mann auf, der sich Don nannte. Don schenkte Scheu und seinen Kumpels Zigaretten, lud sie ins Bordell ein, gab den großen Gönner und den großen Maxe. So weckte er das Interesse von Scheu, der den Hauch von großer Welt verspürte, der aus der Enge der Kleinstadt ausbrechen und reich und bedeutend werden wollte. Also ein junger Mann eben mit seinen Träumen. Der Don verschwand aber immer wieder, tauchte unvermittelt nach Monaten wieder auf, nahm den Scheu nach Belgien mit, gab vor, ihn in die Drogenszene einzuführen, um dickes Geld zu machen.
Der Don, also diese Person, die da jetzt auftaucht in Steinfurt, ist auch albanischer Herkunft.
Der ist albanischer Herkunft und genau wie der Scheu hat angegeben, er sei auch vaterlos aufgewachsen und so langsam das Vertrauen des Scheu gewonnen. Die waren sich sympathisch und der Scheu hat zu dem Don entsprechend aufgeschaut. So hat Don dann das Vertrauen des Scheu langsam gewonnen. Auffällig war aber, dass der Don sich nicht fotografieren ließ, unter falschen Personalien in Hotels eincheckte und laufend andere Telefonnummern verwendete. Im Übrigen, wir haben die Telefonnummern überprüft, die sind alle auf sogenannte Fake-Personalien, also auf Personalien registriert worden, die es gar nicht gibt. Wissen Sie, das hört sich alles heute so einfach an, war aber das Ergebnis sehr, sehr aufwendiger polizeilicher Ermittlungen. Jedenfalls erzählte dort Don dann dem Scheu, dass er ein großes Drogengeschäft mit hohem Gewinn am Laufen habe. Er brauche ihn, um die Drogen aus seinem Versteck in Süddeutschland abzuholen. Sicher hat er ihm auch eine Beteiligung am Gewinn versprochen. Andeutungen insoweit hat Scheu auch einzelnen Freunden gegenüber gemacht. Am 24. April verlässt Scheu sein Zuhause in Steinfurt, nimmt sich die Jacke seines Bruders und verschwindet mit dem Bemerken, er komme spätestens am nächsten Tag zurück. Seitdem war er spurlos verschwunden.
Spurlos verschwunden, und so hätte es auch bleiben sollen, wenn es nach den Tätern gegangen wäre. Aber diese Reise ohne Wiederkehr, die ging dann nach Erbach bei Ulm.
Ja, also heute wissen wir, dass Scheu sich in Düsseldorf mit Don getroffen hat. Beide sind mit dem ICE nach Stuttgart gefahren und haben dort Altin I, das ist unser Angler, sind dort von Altin I mit seinem Auto abgeholt worden. Die drei fuhren dann abends nach Erbach zum Rösselsee. Dort schlug Altin oder der Don, wer, das wissen wir nicht genau, dem Scheu von hinten mit einem Zimmermannshammer mit voller Wucht auf, oder besser gesagt in den Hinterkopf. Und zwar mit der spitzen Seite, die eigentlich zum Nagelziehen vorgesehen ist. Scheu bricht sofort zusammen und wird durch mehrere Schläge auf den Kopf getötet. Beide verpacken den Leichnam dann zunächst in Malervlies, dann in eine olivgrüne Plane, in der sie zur Beschwerung noch den 22 Kilo schweren Betonsturz legen, verschnüren alles gut mit Draht, also nicht mit Schnur, damit die Verpackung auf keinen Fall mehr aufgeht. Irgendwie, wie genau wissen wir nicht, werfen sie dann die so verpackte Leiche in den Heimsee, also nicht in den Rösselsee. Wahrscheinlich, weil der Heimsee der einzige See, der Seenplatte ist, der milchig trübes Wasser enthält, ohne jede Sichttiefe. Augenscheinlich dachten sie, der taucht nie mehr auf. Von den Mördern allerdings falsch gedacht, denn ein sich zersetzender Körper entwickelt Faulgase, die Auftrieb verleihen und so das Leichenpaket am 22. Mai, also nach etwa einem Monat, wieder an die Oberfläche bringen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang der Sendung.
Jetzt wissen wir, wie die Tat sich abgespielt hat, wer beteiligt war. Und das steht ja auch so in der Anklage, die dann am 15. Januar 2018 steht und ans Gericht geht. Und da kommt dann auch zum ersten Mal dieses Wort Blutrache ins Spiel. Das hat die Öffentlichkeit bis dahin noch nicht wahrgenommen. Aber vielleicht stellen wir dieses Thema, also die große Frage nach dem Warum, noch ein bisschen zurück. Das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Gelegenheit für einen Einschub, bevor wir dieses ganze Paket aufmachen mit der Blutrache und nochmal so eine neue Dimension eintauchen. Wir haben jetzt einen guten Einblick in die Ermittlungsarbeit bekommen. Ich will den Vergleich zum Tatort jetzt nicht überstrapazieren, zum ARD-Tatort. Aber so ganz klischee-mäßig wird es ja oft dort so dargestellt. Das sind die Kripo-Beamten, also zum Beispiel Bartitsch und Leitmeier, die ermitteln da halt so rum, kriegen einen Fall, machen da alles auf eigene Faust, befragen die Leute, spinnen so ihre Theorien, haben die Fäden in der Hand und dann, wenn sie meinen, ja, jetzt Hommern, jetzt der war's, den nehmen wir jetzt fest, dann kommt da ein Staatsanwalt vorbei oder die Staatsanwältin, so als Spielverderber und sagt, ja, nee, Leute, die Beweise, die reichen noch nicht, müssen wir mehr bringen als eure komischen Theorien. Ist jetzt diese Arbeitsteilung der zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft realistisch? Dass also die Polizisten sind immer die Ermittler und der Staatsanwaltschaft ist immer der, nee, das reicht noch nicht, ihr braucht mehr. Vielleicht können wir mal die Hörer da ein bisschen aufklären, ob dieser Teil der TV-Welt der Realität entspricht.
Also Herr Müller, ich lese privat keine Krimis, die kriege ich kostenlos bei der täglichen Arbeit und werde sogar noch dafür bezahlt. Früher habe ich auch noch die Tatorte, allerdings nur die aus Münster, angeschaut, bis mir die dortige Staatsanwältin so richtig auf den Geist ging. Die taucht immer spät nachts bei den Ermittlern auf, hat keine Ahnung, stört nur und verhindert, statt zu helfen. Alle sind froh, wenn sie endlich wieder weg ist. Das hat mit der Realität gleich viel zu tun wie die Schwarzwaldklinik. Alltag sieht so aus. Schon aus Kapazitätsgründen führt die Polizei in 90% aller Fälle die Ermittlungen selbstständig bis zu dem Punkt, wo alles ausermittelt ist. Oder die Polizei das jedenfalls meint. Anders ginge das auch gar nicht bei etwa 45.000 Verfahren hier bei meiner Behörde pro Jahr und 44 Staats- und Amtsanwälten. Die Polizei macht das auch sehr professionell. Wenn sie ihre Ermittlungen abgeschlossen hat, legt sie die Akten der Staatsanwaltschaft vor. Meine Kollegen prüfen dann, ob alle wesentlichen Ermittlungen gemacht wurden und das Tatgeschehen überhaupt beweisbar ist und ob und gegebenenfalls wie es dann strafbar ist. Kommen wir zum Ergebnis, etwas ist nicht aufklärbar oder sicher beweisbar oder vielleicht sogar straflos, stellen wir das Verfahren ein und unterrichten die Beteiligten, das heißt den Anzeigerstatter und den Beschuldigten. Kommen wir aber zum Ergebnis, ein Sachverhalt sei beweisbar und strafbar, können wir Anklage erheben. Dann schließt sich das Gerichtsverfahren an. Dazwischen gibt der Gesetzgeber uns aber eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten an die Hand, um sachgerecht auf eine Straftat zu reagieren. So, das ist die Alltagsarbeit der Staatsanwaltschaft. Bei Kapitalverbrechen sieht es ganz anders aus. Da besteht von Anfang an ein sehr enger Kontakt zur Mordkommission. Da leitet der ermittelnde Staatsanwaltschaft die Ermittlungen tatsächlich. Das heißt, er telefoniert täglich mit der Polizei, lässt sich unterrichten, stimmt mit ihr die wesentlichen Ermittlungsschritte ab, ob und welche Maßnahmen zulässig und erforderlich sind. Also beispielsweise, ob und wo durchsucht werden soll, ob dies gleichzeitig an verschiedenen Orten erfolgen soll, wer vernommen werden soll, welchen Status er hat, das ist sehr wichtig dann auch für den späteren Prozess, ob und gegebenenfalls welche Telefonüberwachungsmaßnahmen zulässig sind, ob DNA-Abgleiche durchgeführt werden. Er sorgt für die Obduktion, beauftragt Sachverständige, schreibt Banken an, um Auskünfte einzuholen und so weiter und so fort. Das muss alles sorgfältig bedacht und geplant werden. Denn was während der Ermittlungsphase schiefläuft oder übersehen wird, können Sie im späteren Verfahren nur schwer, wenn überhaupt, reparieren. Aber was Sie an Fakten in diesem Stadium richtig sichern, steht wie eine Mauer. Da kann kein Verteidiger dagegen anrennen, beziehungsweise kann dagegen anrennen, solange er will. Natürlich sucht der ermittelnde Staatsanwalt dazu auch die Sonderkommission in deren Räumen auf und bespricht wichtige Dinge auch dort vor Ort. Und selbstverständlich sollte er auch den Tatort aufsuchen, um sich selbst ein persönliches Bild vom Tatort machen zu können. So ist damals der Oberstaatsanwalt Feil und der Leiter der Mordkommission mit mir zusammen auch nach Irbach rausgefahren und wir haben uns dort vor Ort in den Tatort einweisen und alles genau zeigen lassen. Und wenn nötig, geht der Staatsanwalt auch zur Obduktion mit. Ich selbst war früher schon bei zahlreichen Obduktionen dabei, habe dabei viel gelernt. Früher war das Standard, heute aus Zeitmangel ist es eher leider die Ausnahme.
Gut, dann haben wir hier einmal die Ehre der Staatsanwaltschaft vor dem Tatort gerettet. Also sprich, man kann zusammenfassend sagen, es ist ein sehr enges Miteinander mit der Polizei, mit der Kripo, mit der SOKO und nicht so eine total nur überwachende Funktion und die Funktion des Spielverderbers schon gar nicht.
Nein, also wir haben da ein gemeinsames Ziel. Wir wollen aufklären, was tatsächlich passiert ist und wenn wir dann einen Tatverdächtigen ermittelt haben, wollen wir den auch zur Verurteilung bringen. Und an diesem gemeinsamen Ziel orientieren wir uns. Da gibt es natürlich eine klare Arbeitsteilung, also die eigentliche Aufklärungsarbeit macht die Polizei und wir sind praktisch dann die Hüter des Gesetzes und schauen dann, ist es prozessual zulässig. Weil es bringt ja nichts, wenn wir Maßnahmen durchführen und nachher ist es einfach nicht verwertbar, weil wir einen Verstoß gegen das Gesetz haben. Ja? Und deshalb sind wir da begleitend tätig, auch natürlich hilfsweise tätig, wenn wir zum Beispiel Banken anschreiben, weil Banken antworten auf Polizeiersuchen nicht, sondern nur auf staatsanwaltschaftliche Ersuchen. Also von daher, wir haben ein gemeinsames Ziel, da arbeiten wir gemeinsam dran und respektieren immer die gegenseitigen Aufgaben und Rollen.
Gut, dann machen wir weiter mit dem Fall. Bei dem kommen wir jetzt nämlich zur Vorgeschichte, also zu diesem Motiv hinter allem und zu einem archaischen Begriff, nämlich der Blutrache. Für diese Geschichte ist ja auch nicht der Leichenfund am Erbacher See das erste Kapitel, sondern, so wie ich es verstehe, die Fehde zweier Familien in Albanien, die schon seit mindestens 17 Jahren zuvor immer wieder Opfer fordert. Können Sie den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, was ist denn damals im Jahr 2000 in Albanien passiert und was ist der Ursprung dieser blutigen Gewaltspirale?
Also die Tragödie, und das ist es in der Tat, die nimmt ihren Beginn im Jahr 2000 in Elbasan. Elbasan ist eine Stadt mit etwa 70.000 Einwohnern. Wenn ich es richtig weiß, die viertgrößte Stadt in Albanien und liegt in Zentralalbanien. Aus nicht genau bekannten Gründen erschießt dort Armand mit einem anderen zusammen am 19.11.2000 den Fatmir. Der Fatmir ist Mitglied einer bedeutenden Familie in Elbasan. Angeblich soll es damals um falsch geparkte Autos gegangen sein. Das klingt mal jetzt nicht sehr nachvollziehbar, aber wer weiß, wie die heißblütig sind in Albanien. Vielleicht waren es auch Drogengeschäfte. Wir wissen es letztlich nicht. Der Fakt ist aber, dass der Armand den Fatmir erschossen hat. Er wird auch sofort verhaftet. Und im Übrigen ist Armand derjenige, der uns aus dem Gefängnis in Albanien auf Altin, nämlich Joys Mörder, hingewiesen hat. Armand ist nun der Onkel von Joy, also der Bruder von dessen Vater. Joys Vater weiß sofort, was nach dem Mord an Fatmir nun passieren wird und versucht sofort mit seiner Familie nach Griechenland zu fliehen. Weil sie als Albaner allerdings vor Griechenland ein Visum beantragen müssen, dauert das. Zuvor wird aber der Vater von Joy Mitte Dezember noch in Albanien erschossen. Der Vater von Armand, also Joys Opa, verschwindet kurze Zeit später, nämlich im April 2001, spurlos in Tirana, in der Hauptstadt von Albanien. Und zwei Jahre später wird der Bruder des Mittäters von Armand, Sie erinnern sich, zwei haben auf Fatmir geschossen, dann ebenfalls erschossen. Und im Jahr 2004 wird auf den Cousin von Armand geschossen. Alle erwachsenen männlichen Blutsverwandten von Armand, nämlich Joys Onkel, sind nun tot. Nur Armand lebt noch, der ist im Gefängnis in Albanien, wo er auch einen Mordanschlag auf sich überlebt. Aber irgendwie hat er es augenscheinlich geschafft, sich irgendwie dort Schutz zu verschaffen. Also er hat bisher viele Jahre dort im Gefängnis in Albanien überlebt, obwohl er eigentlich das erste Ziel der Blutrache sein müsste. Außer Armand leben nur noch Joy und sein jüngerer Bruder, beide minderjährig, zunächst in Griechenland. Später sind sie allerdings aus Heimweh, die Mutter hatte Heimweh, zurück nach Albanien gekommen. Die Mörder im Übrigen der obigen Taten im Jahr 2000 und den Folgejahren sind nie ermittelt worden. Auch die mutmaßlichen Auftraggeber sind in Albanien niemals ermittelt worden.
Ja, okay, das ist schon harter Tobak. Da kann man ja schon fast davon sprechen, dass eine regelrechte Auslöschung einer Familie über Generationen passiert. Unser Opfer, Joy M, ist der 19-Jährige im See, ist also das jüngste Glied in dieser Kette. Viele Verwandte sind schon tot und Beteiligte. Und das ist aber auch der Grund, warum seine Mutter dann mit ihm aus Albanien wieder auswandert. Und die Blutrache wird auch sogar im Asylantrag erwähnt.
Das ist richtig. Als Joy 17 Jahre alt ist und immer noch in Albanien lebt, drängt Armand die Familie aus Albanien nach Deutschland zu fliehen und dort Asyl zu beantragen. Das tut die Familie auch und beantragt 2015 in Steinfurt Asyl, weil das Leben der beiden Jugendlichen als einzig überlebende Blutverwandte des Armand, nämlich des Mörders von Fatmir, bedroht ist. Da muss ich ein bisschen ausholen. Frauen und Kinder stehen nämlich nach den archaischen Vorstellungen des Kanun, des ungeschriebenen uralten Gesetzes aus den Bergen Albanien, unter, ich sag's jetzt mal, Welpenschutz. Dieser Welpenschutz endet aber bei Männern mit Erreichung der Volljährigkeit. Und Joy wurde Ende September 2015 18 Jahre alt. Ein halbes Jahr später tauchte dann der Don auf.
Ja, der Don, das haben die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon gemerkt, den hat jemand geschickt. Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Thema Blutrache gesprochen. Sie haben auch Kanun angesprochen. Wir gehen darauf jetzt noch genauer ein. Was es damit auf sich hat, erklärt uns nämlich nun meine Kollegin Yasmin Nabantoglu.
Das Prinzip der Blutrache ist geschichtlich als archaisches Gewohnheitsrecht in vielen Kulturen auf der Welt verankert gewesen. Grundsätzlich soll dabei die Ehre einer Familie wiederhergestellt werden. Das passiert durch die Tötung eines Kontrahenten. Die Ausprägung in Albanien geht auf das Gewohnheitsrecht der Familienverbände in den nordalbanischen Bergen zurück. Es wird Kanun genannt. Mit dem Kanun mussten die patriarchalisch-christlichen Sippen selbst für Recht und Ordnung sorgen, da sie zu weit weg von staatlicher Ordnung lebten. So schreibt das Regelwerk etwa die Pflicht zur Gastfreundschaft vor, aber eben auch, dass Mord und Totschlag nach dem Prinzip »Blut wird mit Blut vergolten« ausgeglichen werden. Die Familie, die einen Toten zu beklagen hat, wählt ein männliches Mitglied aus, das den Rachemord begehen muss. Die Männer der Gegenseite sind nur in ihren eigenen vier Wänden sicher. Frauen und Minderjährige sind normalerweise für Blutrache tabu. Wie weit die Blutrache in Nordalbanien heute noch eine Rolle spielt, ist unklar. Experten sprechen davon, die Praxis sei auf dem Rückzug. Manche Experten gehen hingegen davon aus, dass heute noch Mitglieder von bis zu 1000 Familien aus Angst isoliert in ihren Häusern leben.
Ja, also die Ermittlungen zu diesem Blutrache-Thema liefen ja auch im Ausland in Zusammenarbeit mit den Behörden in Albanien. Wie lief denn das ab und haben Sie da wirklich Licht ins Dunkel bringen können oder stößt man da eher auf eine Mauer des Schweigens?
Also wenn ein Albaner in Deutschland unter Beteiligung von Albanern mutmaßlich aus Gründen, die in Albanien liegen, ermordet wird, dann müssen wir Kontakt zu den albanischen Behörden aufnehmen, um die Hintergründe aufzuklären. Genau das hat der Oberstaatsanwalt Feil dann auch getan und unter Vermittlung des Auswärtigen Amtes, der Deutschen Botschaft, des Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts in Tirana über Interpol, Tirana Kontakt zu den dortigen Justizbehörden aufgenommen. Bisschen zum Hintergrund. Albanien ist Beitrittskandidat zur Europäischen Union. Voraussetzung für so einen Beitritt ist aber unter anderem ein funktionierendes Rechtssystem. Dazu gehört auch, dass schwerste Verbrechen, beispielsweise Blutrachemorde, aufgeklärt und verurteilt werden. Und das scheint bisher, ich sage es jetzt mal vorsichtig, verbesserungswürdig gewesen zu sein. Nachvollziehbar. Wir haben es ja vorher gesehen, also diese Blutrachemorde in Albanien wurden bis heute in keinster Weise aufgeklärt. Und deshalb gibt es in Albanien eine Sondereinheit der dortigen Staatsanwaltschaft, die sich mit solchen Fällen befasst. Und die hat sogar eine eigene Sondereinheit der Polizei, das heißt, die hat eine eigene Polizeitruppe, vielleicht weil die dortige Sondereinheit der Staatsanwaltschaft der dortigen normalen Polizei nicht ganz über den Weg traut. Der Herr Feil ist dann im Herbst 2017 zusammen mit Kripo-Beamten nach Albanien geflogen und hat dort bestimmte Ermittlungen der dortigen Polizei erbeten. Vor allem interessant für uns waren Telefonverbindungen innerhalb von Albanien zwischen unseren Tatverdächtigen und der Familie des ermordeten Fatmir. Das hat auch, muss ich sagen, wunderbar geklappt und war später für den Prozess auch sehr hilfreich. Zudem hat der Herr Feil aber auch ein Rechtshilfeersuchen in die USA auf den Weg gebracht, das auch bewilligt wurde, was nicht so ganz einfach ist. Wir haben dann von dort aus auch sehr wertvolle digitale Daten erhalten, die uns ermöglicht haben, die Aufenthalte von Altin und den anderen zu den für uns interessanten Zeitpunkten minutiös nachzuvollziehen und zu ermitteln.
Eine Sache wirkt ja auf mich etwas unpassend, was wir auch gerade gehört haben mit dem Gewohnheitsrecht Kanun und die Wiederherstellung der Ehre. Das ist eigentlich so ein Prinzip Auge um Auge. Aber hier scheint es ja so, als würde eine Familie sich einfach nur immer weiter an der anderen Familie rächen. Also ist es ja nie genug und sie suchen sich immer neue Opfer. Jetzt schon in der, wenn man so will, zweiten, dritten Generation. Ist da diese angebliche Wiederherstellung der Familienehre schon ins Maßlose gekippt oder gab es da auch Gegenschläge, dass das im Prinzip so eine Spirale war, wo man sich immer gegenseitig wieder zurückgeschlagen hat?
Zunächst mal möchte ich noch darauf hinweisen, der Scheu war damals, als der Ursprungsmord, nämlich als Armand den Fatmir ermordet hat, ein Jahr alt. Ja. Und jetzt war dann nach vielen Jahren dann das vorläufig, ich hoffe endgültig, letzte Opfer in dieser Serie. Soweit wir wissen, war alles eine sehr, sehr einseitige Angelegenheit. Natürlich wurde der erste Mord an Fatmir von einem Mitglied der Familie von Scheu, nämlich von Armand, verübt. Aber danach gab es, soweit wir wissen, ausschließlich Rachemorde an dessen Familie.
Genau, also wirklich fast eine Auslöschung, wenn man so möchte. Dann kommen wir zum Prozess in dem Fall, der dann am 16. April 2018 beginnt, also ein knappes Jahr nach dem Leichenfund und fast ein ganzes Jahr lang dauern wird. Wir haben ja schon geschildert, es liegen zwar viele Indizien und Beweise gegen den Angeklagten vor, aber Geständnis gibt es keins, den Komplizen hat man nicht und es könnte immer etwas anders gewesen sein, theoretisch. Wie geht man da jetzt rein als Staatsanwaltschaft mit dem Gefühl, wir haben hier super gearbeitet, das ist alles wasserdicht? Oder hat man da Sorge, oh, fliegt uns das vielleicht um die Ohren? Kommt ja vielleicht auch manchmal vor.
Also ich hatte da ein sehr gutes Gefühl. Schon bei der Anklageerhebung war ich der festen Überzeugung, wir haben den Richtigen am Haken. Und als ich dann die 50 Leitsordner durchgearbeitet hatte, war ich auch der Überzeugung, wir können das auch nachweisen. wissen und nachweisen können, ist nicht immer dasselbe. Aber die Kripo und der Pfeil haben sehr akribisch und professionell gearbeitet. Und so kam es nämlich in erster Linie, ging es nur noch darum, den Tatnachweis dann auch vor Gericht zu erbringen und den Sack, wenn Sie so möchten, zuzumachen.
Die Version des Angeklagten ist ja vor Gericht, oder seine Verteidigung war, er sei nur der Handlanger gewesen. Das hätte ich wahrscheinlich auch behauptet bei der Beweislage. Und der Don sei der Haupttäter gewesen. Den hat man ja nicht gehabt, den kann man ja auch in die Schuhe schieben. Wieso hat das am Ende nicht gezogen für ihn?
Also wir hatten uns von Anfang an immer die Frage gestellt, wieso wurde Scheu in Erbach ermordet? Wieso nicht in Steinfurt? Wieso warten Sie nicht seine Abschiebung nach Albanien ab? Der Grund lag nicht im milchigen Heimsee. Leichen kann man auch woanders verschwinden lassen. Und deshalb bin ich zur Überzeugung gekommen, der Grund muss bei Altin liegen, also bei seinem Mörder. Offensichtlich war es wichtig, dass Altin an dem Mord beteiligt wird. Aber warum? Für mich haben sich im Laufe des Prozesses drei Punkte abgezeichnet. Erstens ging Altin mit dem Bruder des ermordeten Fatmir lange gemeinsam zur Schule. Sie waren also gut bekannt miteinander. Zweitens hat Altin vom Bruder von Fatmir ein größeres Darlehen für den Hausbau bekommen. Entscheidend war aber folgender Punkt. Altins Schwester war die Lebensgefährtin von Armand, nämlich von Fatmirs Mörder. Scheinbar musste deshalb Altin seine Schuld, wenn man so nennen möchte, büßen, indem er sich an der Ermordung des Scheu beteiligt hat. Also wir haben diese familiäre Beziehung, dass der Altin in irgendeiner Weise, und zwar wieder eben nach den archaischen Vorstellungen in Albanien, nämlich über seine Schwester, die mit dem Mörder von Fatmir zusammen war, Schuld auf sich geladen hat. Und diese Schuld musste dann irgendwie getilgt werden. Und das ist eben das Wesen der Blutrache, dass Schuld und Ehrverletzung dann entsprechend getilgt wird, wieder durch weitere Morde. Altin hat übrigens jede Beteiligung immer abgestritten, zumindest zunächst. Und als wir das dann widerlegen konnten, hat er behauptet, er habe den Don und den Scheu nur am Bahnhof in Stuttgart abgeholt. Er sei nach Eislingen gefahren, sei dort selber ausgestiegen und der Don sei mit Scheu alleine nach Erbach weitergefahren. Aber auch das konnten wir widerlegen. Er war definitiv am Tatort mit dabei. Und wer wissen wir, dass Scheu am Riedelsee getötet wurde und nicht am Heimsee? Auch hier konnten wir wieder auf gute Polizeiarbeit zurückgreifen. Zunächst mal wird jeder Tatort, wenn es um Tote geht, mit einem sogenannten Leichenspürhund begangen. Dessen Hund, der ist auf Geruch von Leichen auch noch nach einiger Zeit trainiert. Und dieser Hund legt sich an Stellen, wo er Leichengeruch aufnimmt, auf den Boden. Und da haben wir mehrere Treffer gehabt im Bereich des sogenannten Riedelsees. Als wir dort dann näher nachgeschaut haben, beziehungsweise die Polizei natürlich nachgeschaut hat, haben wir das Glied eines Uhrenarmbandes gefunden. Wir haben dann über Juweliere geklärt, zu welcher Uhr gehört dieses Uhrenarmband, weil die Uhr selber war weg. Und dann haben wir Fotos von Scheu durchgeschaut und in der Tat dann diese Uhr, zu der dieses Uhrenarmband gehört hat, dann auf einem Foto am Arm des Scheu gefunden, also ein weiteres Indiz. Taucher haben daraufhin dann den Riedelsee abgesucht. Und zwar, Sie müssen sich das so vorstellen, die sind Polizeitaucher, die gehen da rein und können immer noch eine bestimmte Zeit unter Wasser bleiben. Und weil auch dieser See unten im Seegrund sehr schlickig ist, wird immer natürlich Schlick aufgewirbelt und deshalb haben die sehr schlechte Sicht. Das heißt, die tasten sich eigentlich Zentimeter für Zentimeter oder Planquadrat für Planquadrat durch den Seegrund, haben es dann aber tatsächlich nach 2 oder 3 Tagen geschafft, und ich sage den Zimmermannshammer, mit dem Scheu dann ermordet wurde, aufzufinden. Das Ganze war in einer Plastiktüte drin und eingewickelt in ein Handtuch. Und einer der Ermittler hat sich erinnert, dass bei der Durchsuchung der Wohnung von Altin ein Handtuch mit gleicher Farbe aufgefunden wurde. Wir haben dann nochmals durchsucht und gefunden, das ist aus derselben Serie, dieses Handtuch. Im Übrigen, der Zimmermannshammer, das hat uns der Rechtsmediziner dann gesagt, der kann dieses Verletzungsmuster am Schädel vom Scheu völlig zwanglos erklären. Und zwar passt es sehr genau, weil dieser Zimmermannshammer hat zwei spitze Enden, wenn Sie so diese Nagelziehenden sehen. Und das hat genau die Impressionsfrakturen am Schädel des Toten dann dazu gepasst. Und jetzt auch noch das Eichenblatt, ja, das Sie ganz zu Beginn erwähnt hatten.
Das berühmte Eichenblatt.
Das berühmte Eichenblatt. Da habe ich auch was dazugelernt. Als die Polizei dann zu uns kam und gesagt hat, sie möchten gerne das Eichenblatt untersuchen, habe ich gesagt, ja, nach was sucht er denn? Ja, nach Pflanzen-DNA. Und dann sage ich, DNA, Pflanzen, das mag es geben, aber man kann doch nicht Pflanzen-DNA miteinander vergleichen. Doch, das Bundeskriminalamt kann das. Und wir haben es dann auch durchführen lassen und in der Tat dieses, also wir haben den Mutterbaum, wenn Sie so möchten, dieses Blattes gesucht. Und in der Tat, wir haben dann auch den Mutterbaum gefunden und von diesem Mutterbaum ist dann ein welkes Eichenblatt auf den Boden gerollt und oder runtergeflogen und beim Einpacken der Leiche ist dieses Eichenblatt dann zufällig mit eingepackt worden. Also auch da konnte man praktisch nachweisen, dass der Scheu am Riegelsee ermordet wurde.
Und dann, da gibt es glaube ich Überwachungskameras, Videos, war unser Altin, unser Angeklagter, auch beim Hornbach noch einkaufen gewesen.
Ja, Überwachungsvideos wären schön, das gab es leider nicht. Aber wir haben uns überlegt, wo kommen diese Materialien, in die die Leiche eingepackt war, her? Eine handelsübliche Folie, Olivgrün habe ich vorher gesagt, Malervlies gibt es natürlich auch in jedem Baumarkt drin, aber es sah schon mal nach Baumarkt aus. Dann ein Betonsturz gibt es auch nur eigentlich für Normalbürger im Baumarkt. Und dann gab es auch noch der Draht, mit dem alles eingewickelt wurde. Und wir haben dann die Baumärkte in zwischen Stuttgart und Ulm und Erbach abgefragt und in der Tat einen Baumarkt gefunden, den Hornbach-Baumarkt in Göppingen, wo genau diese Kombination von Gegenständen, nämlich eine olivgrüne Folie, ein Malervlies und auch noch Handschuhe und Draht an einem Tag gekauft wurden, in einem Einkauf drin gekauft wurden. Und dann haben wir bei Hornbach nachgefragt und die waren sehr kooperativ und die haben dann eine Suchroutine über sämtliche Einkäufe bundesweit laufen lassen und herausgefunden, dass diese Kombination in diesem Jahr nur ein einziges Mal gekauft wurde, nämlich im Baumarkt in Göppingen. Und Sie erinnern sich dran, Altin wohnte in einem Ortsteil von Göppingen, also war in Eislingen dann auch im Fischerverein drin. Also ein weiteres Indiz, Sie sehen, der Sack schnürt sich immer weiter zu und das war sehr schön, dass wir dann diesen Treffer auch noch landen konnten. Dann nochmal ein schönes Dankeschön an den Baumarkt.
Aber das verstehe ich richtig, das wusste ich gar nicht. Das heißt, man konnte es ihm gar nicht genau zuordnen, er hat es nicht mit Karte bezahlt oder wurde dabei gefilmt von der Kamera.
Also so schlau war er, hat viele Fehler gemacht, aber so schlau war er, dass er das bar bezahlt hat. Ja. Und es gibt keine Video dort, leider. Und wenn es Video gibt, gibt es oft keine Aufzeichnungen oder die müssen aus Datenschutzgründen sehr schnell wieder gelöscht werden.
Das heißt, irgendwann kommt ja dann im Prozess das Plädoyer, sind Sie dann mit einem ganz guten Gefühl reingegangen, sage ich mal.
Ja, man ist natürlich schon ein bisschen angespannt, wenn man dann sieht, hinten ist der Saal voll mit Presse und vielen Zuhörern. Und es geht ja um was. Ja, ich wollte das, von dem ich überzeugt war, nämlich dass Altin einer der beiden Mörder war. Das wollte ich natürlich dem Gericht auch so nahe bringen, dass ich dann die Berufsrichter und auch die beiden Schöffen davon überzeugen könnte. Da sich aber meine Beweisführung allein auf Indizien stützte, war mein Plädoyer dann auch sehr lang. Ich, wenn mich richtig erinnere, war es das zweitlängste, das ich je gehalten habe. Und weil ich mein Plädoyer, meine Überzeugungsbildung auf viele, viele kleine Indizien gestützt habe und die zu einer lückenlosen, dichten Kette aufreihen wollte, musste ich in wichtigen Punkten auch versuchen, das so plastisch darzustellen, dass auch die Schöffen das nochmal nachvollziehen können. Vom Berufsrichter erwarte ich, die kriegen das so hin. Und deshalb habe ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht, die dann über die Bildschirme mitgelaufen ist. Also während ich plädiert habe, gesprochen habe, habe ich dann immer die entsprechenden Folien eingeblendet und darauf Bezug genommen, um das auch nochmal alles visualisieren zu können. Ich glaube, das war sehr hilfreich, das so zu machen, weil es einfach auf viele kleine Details ankam und deshalb habe ich mir das erlaubt. Davor und soweit ich weiß, danach haben wir das in Ulm jetzt nicht mehr gemacht. Aber außergewöhnliche Verfahren brauchen manchmal auch außergewöhnliche Maßnahmen. Nach allem offen blieb dann aber letztlich auch für mich, ich weiß es bis heute nicht, wer von beiden die tödlichen Hammerschläge ausführte. Ich persönlich bin davon überzeugt, es war Altin, weil er seine Schuld als Blutsverwandter der Frau des Mörders von Fatmir so büßen sollte. Aber Sie sehen, von etwas überzeugt sein und etwas nachweisen können, sind nicht immer dieselben Dinge. Letztlich war es aber rechtlich nicht relevant, da Don und Altin klar Mittäter waren und arbeitsteilig vorgingen. Deshalb gemeinschaftlicher Mord und nicht nur Beihilfe zum Mord.
Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. An Aufwand hat es im Prozess nicht gemangelt. Es gab 34 Verhandlungstage, 60 Zeugen, 10 Sachverständige. Der Fall füllte dann 70 Aktenordner, also vom Gericht dann eben. Und was eindrücklich bleibt, sind ja auch die Aussagen der Angehörigen der Opferfamilie. Also die Mutter des Opfers sagte aus, der Bruder, der ja inzwischen dann auch volljährig geworden ist. Und auch der Onkel, der die ganze Fehde ausgelöst hat, der Armand, weil er per Video aus dem Knast in Albanien sogar zugeschaltet wurde in den Gerichtssaal. Gibt es auch nicht alle Tage, denke ich. Unter diesem Eindruck dieser ganzen Blutrache-Vorgeschichte haben Sie jetzt das Gefühl, die Leute haben offen aussagen können überhaupt?
Also ich denke insgesamt schon. Der Armand ist eine schillernde Figur. Er hat zwar aus meiner Sicht keine Angst vor niemanden, aber er ist und bleibt eine schillernde Figur. Ich habe mich deshalb in meinem Plädoyer auch nicht auf ihn gestützt. Es war mir einfach zu unsicher und ich brauchte ihn auch gar nicht, weil ich viele kleine andere Punkte zusammengetragen hatte. Anders sah es bei der Mutter von Scheu und dessen Bruder aus. Die beiden hatten nachvollziehbar Angst um den Bruder von Scheu. Beide stehen deswegen heute auch noch im Schutzprogramm, im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamts. Nicht einmal ich weiß, wo sie gerade leben und wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich nicht sagen. Also die sind hochgefährdet, unverändert. Wie gesagt, der Bruder von Scheu, einzig überlebende männliche Blutsverwandte, hat bisher überlebt und ich wünsche ihm alles Gute, dass das weiter so bleibt. Er ist aber hochgradig gefährdet.
Ja, auch das eine Besonderheit in diesem Fall, die einem so ein bisschen Schauer über den Rücken jagen. Am Ende steht aber wie fast immer bei uns im Podcast ein Urteil. Und wie geht das denn aus?
Die Schwurgerichtskammer hier beim Landgericht in Ulm hat den Altin wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer ist dabei meiner Einschätzung gefolgt, dass Scheu von Altin und Don gemeinsam und heimtückisch, also unter Ausnutzung dessen Arg und Wehrlosigkeit, getötet wurde. Das Tatmotiv war Blutrache, wir haben es jetzt ausführlich beleuchtet und es hat die Kammer dann auch richtig als Tötung aus niederen Beweggründen, das heißt ein sogenanntes Mordmerkmal, gewertet. Insgesamt hat also die Kammer ist nicht von Beihilfe ausgegangen, nicht von Totschlag, sondern von gemeinschaftlichen Mord und das auch noch mit 2 Mordmerkmalen. Das findet man auch nicht alle Tage, muss man sagen.
Die Verteidigung hatte ja auf Beihilfe zum Totschlag plädiert, also Beihilfe und zum Totschlag plädiert, also mehrere Stufen drunter, kam damit aber nicht durch. Sie haben es dann auch ja mit einer Revision versucht beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil. Auch das war erfolglos. Das Urteil ist rechtskräftig. Doofe Frage jetzt vielleicht nach allem, aber ist damit aus Ihrer Sicht jetzt der Gerechtigkeit wirklich Genüge getan oder bleibt da noch was zurück, bei dem Sie sagen, nee, das wurmt mich schon?
Das Urteil gegen Altin ist sicher juristisch korrekt, das hat auch der Bundesgerichtshof so festgestellt. Die Frage ist natürlich immer nach der Gerechtigkeit. Es ist auch insoweit gerecht, als einer der beiden Täter die einzig dafür vorgesehene Strafe, nämlich lebenslange Strafe, erhalten hat. Dass auch eine harte Strafe Scheu nicht mehr lebendig macht und deshalb die Sühne immer unvollständig bleiben muss, das müssen wir einfach so hinnehmen. Unbefriedigend ist aber, dass wir nur einen der beiden Täter hier bestrafen konnten.
Eine offene Frage bleibt ja der Komplize, der Don aus Albanien, der mit den schicken Klamotten, der das Ganze offensichtlich im Auftrag gemanagt hat und in die Wege geleitet hat und sicher auch dabei war, der blieb verschwunden, von dem hat man nie mehr was gehört. Geht der irgendwann der Justiz noch ins Netz oder liegt er vielleicht auch auf dem Grund eines Sees?
Ja, Müller, das war genau bis vor kurzem auch meine Vermutung, dass der Don als Mitwisser dieser schweren Straftat auch natürlich, er weiß ja, von wem er den Auftrag erhalten hat, dass er auf dem Grund eines Sees oder wo auch immer liegt. Das habe ich bis vor kurzem geglaubt. Umso überraschter waren wir dann aber, als wir vor 2 Jahren aus Albanien die Nachricht erhalten haben, dass Don wegen eines Drogendelikts festgenommen wurde. Wir haben uns sofort um seine Auslieferung bemüht, aber leider verbietet die albanische Verfassung die Auslieferung eigener Staatsbürger. Im Übrigen, der deutsche Staat liefert auch keine eigenen Staatsbürger aus. Also das ist von daher völlig in Ordnung. Darauf haben wir dann aber versucht, die Strafverfolgung nach Albanien abzugeben. Das heißt also, dass die Strafverfolgung in Albanien an dem albanischen Staatsbürger zum Nachteil eines Albaners aus Gründen, die in Albanien liegen, übernommen wird. Seither haben wir aber nichts mehr davon gehört. Ich muss also davon ausgehen, dass es dem Don ja bestens geht. Nur Albanien verlassen, das kann er nicht. Mord verjährt nicht. Und glauben Sie ihm, wir haben ein gutes Gedächtnis und einen langen Atem.
Ja, also nach Deutschland sollte er sich nicht verirren, wenn er schlau ist. Dann haben wir aber hiermit auch noch was Neues gelernt über den Fall, also sozusagen exklusiv bei Akte Südwest. Das wussten wir nämlich noch nicht, dass er wieder aufgetaucht ist, der Don. Damit sind wir mit dieser Nachricht auch am Ende des Falls. Ich sage vielen Dank an den leitenden Oberstaatsanwalt Christoph Lehr, dass Sie bei uns zu Gast waren hier im Podcast. Hat mich sehr gefreut. Und auch unseren Hörerinnen und Hörern hat es hoffentlich gefallen, dass Sie die Arbeit der Staatsanwaltschaft mal ein bisschen aus erster Hand was näher beleuchtet haben. Ich habe auch noch ein bisschen was gelernt. Ja, vielen Dank für diesen Fall. Und wenn der Don noch gefasst wird und bei Ihnen dann doch noch aufschlägt, dann sprechen wir uns vielleicht nochmal.
Da würde ich sehr gerne wiederkommen, wenn das der Fall ist. Ich war sehr gerne hier, Herr Müller, und bedanke mich, dass ich eingeladen wurde. Hoffe, dass ich ein bisschen Licht in diesen spannenden, aber tragischen Fall bringen konnte und dies auch erläutern konnte. Mir war es aber auch wichtig, einen kleinen Einblick in die echte Arbeit der Strafverfolgungsbehörden zu bringen, jenseits von Tatort Münster. Aber jetzt muss ich natürlich auch sagen, der Tatort soll unterhalten und ist jetzt ja keine Bildungssendung in dem Sinne. Vielleicht konnte ich auch noch den einen oder anderen dafür begeistern. Für den Beruf eines Staatsanwalts, glauben Sie mir, es ist jeden Tag spannend bei uns.
Ja, das ist ein Plädoyer für den Job, den Sie machen. Bewerbungen, die uns erreichen, leiten wir dann gerne weiter. Man muss vermutlich vorher Jura studieren. Das ist der kleine Haken an der Sache. Das ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, wenn ich es richtig weiß. Sonst würde ich es mir auch nochmal überlegen vielleicht. Nochmal.
Es ist nie zu spät, Herr Es ist nie zu spät.
Ja, nochmal vielen Dank und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und euch hat auch diese Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.